boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot, Star Trek im Review, mit mir Markus und zugeschaltet Jan auf der anderen Seite, mein Cousin und Podcast-Partner. Hallo.
Hallo.
Wie geht's?
Ja.
Ja.
So im Großen und Ganzen geht's.
Ja, okay, gut.
Ich habe heute tatsächlich anderthalb Maschinen Wäsche draußen trocknen können. Es ist nicht mehr feucht und schwül im Rheinland.
Na immerhin. Das ist doch mal was. Sehr produktiv gewesen. Ja, also ich bin heute weniger produktiv gewesen.
Ja, was? Das ist das Problem am Homeoffice. Man lässt sich immer von der Hausarbeit ablenken.
Das stimmt. Aber im Moment sieht's bei mir auf der Arbeit sowieso so aus, als wenn das nicht mehr allzu lange gehen würde. Also,
Ja. Mit anderen Worten, du brauchst den nächsten neuen Job oder was?
Vielleicht. Also, wenn jemand aus dem Raum Köln und Bonn vielleicht irgendwas weiß für einen Mediengestalter, ich wäre offen. Ja,
sind das grade, sinkende Schiff schnellstmöglich verlassen.
Ja, es sind gerade wilde Zeiten bei unserem Unternehmen. Es ist alles in die Wege geleitet. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung, auch mit Arbeitsrecht und mal sehen, was sich so ergibt in der nächsten Zeit.
Bist auch für freischaffende Tätigkeiten offen?
Ja, theoretisch schon, aber ich hätte gerne wieder eine Festanstellung.
Gut, wer hätte die nicht, ne?
Ja, gut. Es ist sehr bequem mit einer Festanstellung, auf jeden Fall. Ja, aber es wird interessant werden. Aufhebungsvertrag und sowas.
Ach Gottchen.
Muss man sich nicht geben. Es ist ein bisschen seltsam. Irgendwie ist es wie in Nordkorea. Auf einmal verschwinden einfach Leute, man weiß nicht, wo die sind.
Nordkorea.
Ja,
es ist mein Arbeitgeber ist wie Nordkorea. Das finde ich ist schon eine harte Aussage.
Ja, ich meine, ist ja alles ganz nett, aber die Choreografien sind ja schön, aber immer verschwinden Leute. Also,
und man darf immer nur so 3 von 5 verschiedenen Frisuren benutzen oder so.
Ja, so in etwa ist es. Ja, nee, aber das ist, das war der Downteil des Tags und habe ich mich heute daraufhin auf den Schreck erstmal belohnt und habe mir eine Sodaflasche gekauft. Kennst du so diese Flaschen, die wo man oben die Kartusche reinmacht und dann kann man so Sodawasser ins Glas spülen? Also
du meinst so ein schraubt man hinten dran, richtig, drückt aufs Knöpfchen und vorne sprotzt es raus.
Die stilvolle Version eines Soda-Streamers.
Sowas haben wir, glaube ich, sogar unten im Keller für die Bar.
Siehst du mal, und solche Dinger sind gar nicht mal so billig, aber und da ist das da innen drin noch nicht mal Glas, es ist nur Kunststoff, aber es hat so ein Metallgehäuse drumherum.
Ja.
Ist ganz nett auf jeden Fall. Und für einen Soda-Streamer hätte ich keinen Platz gehabt. Habe ich mir auf dem Nachhauseweg heute Mittag, habe ich mir gedacht, komm, hol's dir mal. Und deswegen habe ich jetzt eine Limo.
Prost. Ja.
Liebe ZuhörerInnen, wie ihr wisst, ihr könnt uns überall erreichen, auf Blue Sky, auf Facebook, auf Instagram, auf Mastodon, auf Threads, auf YouTube, überall. Wenn ihr was zu dieser Folge, zu Star Trek allgemein oder zu unserem Podcast sagen wollt, könnt ihr euch gerne melden. Würde mich sehr freuen, würde uns sehr freuen.
Ihr dürft auch vorne an der Tür klingeln kommen, also kein Problem.
Wir geben auch Adressen raus, bringt einen Kuchen mit, keine Ahnung. Nee, also so weit geht's nicht, aber vielleicht.
Fast. Ja, vielleicht. Das kommt drauf an, wie nett die Leute sind.
Genau, wie gut der Kuchen geworden ist.
Ja. Kuchen sollst du suchen, Breichen sollst du weichen.
Ja, und
den musste ich mal anbringen, weil
finde ich gut.
Ja, jetzt aber Sternzeit 42625,4.
Ah, wir steigen schon ein, wie ich sehe. Okay, Jan wird schon in diese Folge rein. Die total.
Ja, ich bin ein bisschen hibbelig, weil die ist so scheiße. Entschuldigung. Richtig gute Folge.
Darüber können wir dann später reden. Okay, wir steigen mal ein. Die Enterprise befindet sich in einem Sonnensystem, was bisher noch nicht kartografiert worden ist. Es ist das Sonnensystem Theta 1-16 und dort erreichen sie einen grünen Planeten.
Einen sehr grünen Planeten.
Ja, man hat sie sozusagen darauf hingewiesen, also ein klingonischer Kreuzer, mit dem sie Kontakt hatten, hat sie darauf hingewiesen, dass dort auf dem Planeten ein fremdes Schiff in der... Was haben die
genau, da fangen meine ersten Probleme mit dieser Folge schon an. Ein Schiff in the upper atmosphere oder sowas, sagen sie. Und ich denke mir, wie kommt das da hin? Wie bleibt das vor allen Dingen da? Das müsste längst runtergefallen sein. Aber es wird noch schlimmer.
Ja, sie haben auf jeden Fall da ein Schiff entdeckt und anscheinend ist es nicht ihr Metier, also soll sich die Enterprise drum kümmern.
Ja gut, ich meine, Klingonen.
Ja, ist ja nur Schrott wahrscheinlich.
Genau.
Geordi führt halt Scans des Planeten durch, der sehr unwirtlich ist. Also er zählt halt auf Stickstoff, Methan, flüssiges Neon und die Oberflächentemperatur von angeblichen minus 291 Grad.
Ich möchte so viel weinen. Warum wissen die Amerikaner eigentlich nicht, wie Celsius funktionieren?
Das ist so schrecklich. Meistens ist es ein Problem mit dem Fahrenheit und dem Celsius gewesen.
Ja, ja, 291 Fahrenheit würde es ja ein Minus geben, aber 291 Celsius gibt es halt einfach nicht.
Ja, was ich aber diesmal sehr cool finde an der Synchronisation im Deutschen, haben sie aus einfach minus 219 gemacht. Das geht ja noch.
Das würde
ist
gehen.
Ist knapp drüber sozusagen beim absoluten Nullpunkt. Geht noch, ja, da habe ich mich auch gedacht, okay, immerhin haben sie was richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber 291, ja, ich bin ja fast vom Stuhl gefallen. Ich bin ja so ein kleiner Nerd. Ich weiß das. Ich gebe das ja zu, dass ich so ein bisschen Probleme habe mit solchen Sachen. Aber
nee, ich verstehe das voll. Die könnten sich auch einfach mal irgendein normales Physikbuch dahinlegen, wenn sie solche Fragen beantwortet haben wollen, dann hätten sie solche Sachen nicht da drin. Also
furchtbar. Es ist einfach nur noch schrecklich.
Ja.
Ja, aber es wird ja noch besser.
Geordi erläutert auch weiter, dass es da Windgeschwindigkeiten von bis zu 312 Meter pro Sekunde gibt.
Mhm. 312 Meter pro Sekunde, das habe ich da mal umgerechnet für Leute so wie mich, die mit Meter pro Sekunde wenig anfangen können. Das sind ungefähr 1100 Kilometer pro Stunde.
Ja, das ist viel.
Wir haben diesen komischen grünen Planeten gesehen. Da sind Wolken, da sind so ein See und da ist... Berge.
Selbst
und ich glaube,
Neufassung sieht ja sehr friedlich aus. Ja.
Und ich kann mir vorstellen, also wenn da jetzt Windgeschwindigkeiten von 1100 km/h sind, dass davon eigentlich nichts zu sehen wäre, weil das hätte die Oberfläche längst glatt geschmirgelt und Staub. Vielleicht
auch nicht. Die haben da anscheinend irgendwie einfach nur irgendwelche Zahlen zusammengewürfelt für diese erste Szene.
Ja,
das ist schon seltsam.
Ich auch. Also ich habe so echt den Eindruck, irgendwie, wir brauchten ein bisschen Technobubble und ich weiß es nicht.
Ja, und bemühen kein Buch. Kein wissenschaftliches.
Ich meine, diese Windgeschwindigkeiten sind grundsätzlich ja nicht falsch. Also auf irgendwelchen Gasplaneten gibt es durchaus solche Windgeschwindigkeiten. Also Neptun bis zu 2000 km/h habe ich extra nachgeguckt. Mhm. Aber
Nerd Alert.
Ja, mach mal.
Okay. Die Scans zeigen halt auch dann Trümmer in der Umlaufbahn des Planeten und Commander Riker bittet halt darum, auf dem Laufenden gehalten zu werden, damit sie ihre Mission auch rechtzeitig fortsetzen können. Danach besucht er dann Captain Picard in seinem Bereitschaftsraum, um Bericht zu erstatten. Doch Picard muss anscheinend nicht arbeiten.
Der hat gerade frei.
Der liest anscheinend irgendwas über Fermats letzten Satz. Und erläutert den dann auch. Möchten wir da schon was sagen?
Nein. Ich finde das ja ganz okay. Das war auch mal mathematische Probleme. Es existiert keine A, B und C aus N, sodass A hoch N plus B hoch N ungleich C hoch N.
Ja, ich habe eh schon abgeschaltet nach dem zweiten Buchstaben. Also es ist so, weil selbst als der Picard das macht, bin ich dann irgendwann raus gewesen.
Ja, ich habe lange Mathe studiert. Ich kenne das. Ja. Ich weiß, wie die läuft. Mathematiker ticken, das ist.
Ja, und ich glaube, Riker hat auch ein ähnliches Gefühl. Er guckt so ein bisschen leer, als er das von Picard so
die Augen schwimmen so durcheinander.
Ja.
So,
ihm fällt aber dann ein, dass das ja dieses Theorem ist, was anscheinend bis ins 24. Jahrhundert nicht bewiesen worden ist. Diese Information ist recht schlecht gealtert, weil das war, glaube ich,
keine 5 Jahre später.
Ja, so in etwa, ne? Ich glaube, 95 rum hat anscheinend
94,
jemand das mal
nachgeguckt, meine ich.
Dann irgendwie doch bewiesen.
Ja. Ja, vor allen Dingen, kennst du den Gegenbeweis von Homer Simpson oder das Gegenbeispiel?
Nein.
Kennst du nicht? Ja, weil 4987 hoch 12 plus 4395 hoch 12 ist ungefähr gleich 4472 hoch 12, bis auf so und so viele Nachkommastellen. Also es ist knapp daneben.
Okay.
Es ist in irgendeiner Folge, ich habe die Simpsons nicht so viel geguckt, deshalb musst du mir sagen, in welcher Folge das ist.
Tatsächlich weiß ich es auch nicht. Wenn es eine Folge ist, die jünger ist als 20 Jahre, kann ich dir, glaube ich, nicht weiterhelfen.
Ich glaube, die ist alt. Also ich schätze, die ist so ähnliche Zeit.
Da findet man doch bestimmt was zu, oder?
Bestimmt. Geh mal suchen.
Ja, einige Minuten später sind der O'Brien und der Riker im Transporterraum und Picard kommt auch noch dazu und sie beamen halt eins dieser Trümmerstücke an Bord.
Mhm.
Und O'Brien und Riker drehen das dann rum und man sieht da drauf die amerikanische Flagge Und das alte NASA-Logo, was hier auch nicht mehr verwendet wird, wussten sie auch nicht zu der Zeit.
Ist auch ein bisschen schlecht gealtert wieder, ja.
Ja.
Aber ich habe da noch eine ganz andere Frage, die sowohl mir als auch meiner Frau dann auffielen. Die beamen jetzt dieses Ding aus der oberen Atmosphäre, die angeblich unglaublich kalt ist, da rein. Dann halten sie es in die Kamera. Ohne mit den Händen dran fest zu frieren.
Da dampft auch nichts oder so.
Gar nicht. Nee. Ich gehe mal davon aus, dass das mit der oberen Atmosphäre eh Blödsinn ist, also dass das da irgendwo aus dem Orbit gebeamt haben. Dann wäre die eine Seite, die zur Sonne gezeigt hat, verdammt heiß und die andere Seite, die weggezeigt hat, verdammt kalt. Also ich würde auf jeden Fall Handschuhe anziehen, bevor ich das Ding antrage.
Ja, es ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich. Also ganz ehrlich, warum haben sie sich direkt in irgendein Labor gebeamt oder sowas, in so eine Stasiskammer oder sowas?
Ja. Es kann natürlich sein, dass der Transporter eine eingebaute Heizung hat. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit.
Oder dass der Transporter manche Sachen einfach rausnimmt, wenn er das dahin beamt. Ja. Ich meine, er kann die Sachen ja auch vielleicht neutralisieren. Also er könnte ja Energie
hinzufügen.
Oder entnehmen, dass es halt nicht mehr war. Oder kann. Also, wir wissen ja, dass der Transporter vollkommener Quatsch ist. Also, das ist ja wirklich die komplett bescheuertste Technologie, die man sich vorstellen kann. Also, naja.
Ja, ich habe jedenfalls versucht, so schnell wie möglich da diese Sterne zu zählen.
52.
Ging aber nicht, weil unten links an der Ecke fehlt ein Stück.
Es sind 52. Was noch viel schlimmer ist, das blaue Sternenfeld sitzt auf einem roten Balken, was es in der Originalflagge gar nicht tut. Es ist keine Ahnung, was sich dabei gedacht haben. Da so eine völlige
Fantasie. Die Amis kennen ihre eigene Fahne nicht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die hat jeden Morgen in der Schule da.
Ja, die hat sich ja schon mal verändert zwischendurch, wenn ein Start dazu kam und so. Aber
Das ist überhaupt die Frage. Welches ist jetzt eigentlich der 52. Start? Das wird hier nicht geklärt. Das würde mich mal interessieren, wen sie denn da jetzt noch aufgenommen haben. So, weiß ich nicht.
Puerto Rico,
keine Ahnung. Irgendeinen von denen. Ja. Washington ist endlich Start geworden. Also DC
oder das.
Ist endlich.
Ja, vielleicht, genau. Das wäre mal eine Maßnahme. Ja, also es ist auf jeden Fall, also diese kleinen drei Szenen in der ersten, also noch vorm Vorspann, die haben alle so Ecken, wo man sich denkt, nein, stopp, halt, nein. So, das ist so, nein.
Ja. Nein. Das ist ungefähr so, wie wenn ich wieder auf meinem Kreuzworträtsel immer dran schreibe, nein. Wenn da wieder die Frage ist nach einem gebündelten Lichtdingens und es soll Laser da reingeschrieben werden. Und da kriege ich ja jedes Mal die Krise. Ja, ich bin ein Klugscheißer, ich weiß das.
Gebündelt ist es wirklich nicht wirklich. Es ist gleichgerichtet. Nee,
du hast recht.
Ja.
Ich habe immer recht. Ich habe meistens recht. Meine Frau, die hat immer recht.
Okay. Auch in Fragen von Physik und Chemie und anderen Dingen.
Naja, einfach grundsätzlich.
Okay, gut.
Wie der Jörg immer sagt, happy wife, happy life. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Mal gucken, ob er das hier überhaupt hört.
Ja, das ist mal die Frage.
Das ist jetzt eine Frage.
Das. Genau. Das ist alles abiturrelevant hier.
Genau, das wird beim nächsten Track dann abgefragt.
Ja, genau. Gut, dann kommen wir dann endlich mal zu Akt 1. Vielleicht sind da weniger Fehler drin.
Ja, wir kommen zum Vorspann. Der Vorspann ist okay.
Endlich. Ja.
Weniger problematisch als der Rest von der Folge.
Da haben wir zu wenig Informationen, um zu sagen, ob da was falsch ist.
Also Sound im Weltall halt. Das ist halt das übliche Problem, aber das kennen wir ja schon.
Irgendwelche Stimmen im Weltraum. Aber das hatten sie ja schon bei Schweinen im Weltraum, wo immer die Stimme von oben irgendwo kam.
Ja, ganz genau. Ach, das müsste man auch nochmal gucken.
Das stimmt.
Ach, das ist eigentlich irgendwo gestreamt.
Auf Disney wahrscheinlich. Muss doch die alten Muppet-Show-Sachen. Wofür hat man denn Disney-Abo, wenn da nicht die alte Muppet-Show läuft?
Das ist echt eine gute Frage. Disney Plus, ganze Folgen von die Muppet-Show ansehen.
Na, sieh doch mal an. Muss ja.
Da kann ich mir ja mal die beiden alten Säcke angucken, wie sie wieder oben im Dingens sitzen und schimpfen. Genau wie ich. Das ist doch eigentlich genauso
wie wir. Das ist auch wie wir, so. Ne? Ja, wir auch. Genau, ich auch mit meinem Mann hier, so, wenn wir irgendwo sitzen.
Ja.
Es ist immer so.
Man, vor allen Dingen.
Wir werden alle irgendwann zu Waldorf und Stettler. Das ist einfach so. Ja. Wir schweifen ab.
Also nur ein bisschen. Ja, ist halt interessanter als diese Folge.
In der Beobachtungslounge berichtet Commander Data bei der Lagebesprechung, dass die Trümmer eindeutig irdisch sind und aus der Mitte des 21. Jahrhunderts stammen sollen. Picard bezweifelt das sehr stark. So, nein. So wie bei, nein, wie du beim Kreuzworträtsel.
Die Flagge kenne ich nicht.
Genau. Na, ich meine, Picard hat ja auch recht, weil wie soll ein Schiff bis dahin vorgedrungen sein? Also, das wäre niemals möglich gewesen. Data bleibt aber bei seiner Schlussfolgerung aufgrund der Markierung, also dem Flagge und den NASA-Logo.
Der,
ne?
Data weiß das.
Deanna fragt dann irgendwie, ob man weiß, was das Schiff zerstört hat, aber Data kann nur sagen, dass halt irgendwie sich mehrere Oberflächenmoleküle aufgelöst haben. Was auch immer das bedeuten soll, wir wissen es nicht.
Es wird da irgendwie spekuliert über irgendwelche Waffen, die es zu dieser Zeit noch gar nicht gegeben hätte. Genau, und ich denke mir so, Disruptoren oder was, wovon reden wir hier gerade?
Ja, irgendwelche Waffen, die aus dem 24. Jahrhundert stammen würden maximal. Also es kann nichts von damals gewesen sein.
Ja.
Das Ganze ist halt eine relativ merkwürdige Angelegenheit. Und da meldet sich der Wesley von der Brücke über das Intercom und sagt, dass sie eine Struktur auf der Oberfläche des Planeten gefunden haben.
Immer wenn das mit diesem von einem Raum zum anderen dieses Gerede stattfindet, dann denke ich mir so, dass irgendwo einer sitzt und so ein altes Ding drückt, so ein Button auf der Gegensprechanlage, so wirklich wie 1960 im Büro. So
Kabel von quack, da nach quack, da quack, steckt.
Quack, genau.
Ja. Ich habe das eh nicht verstanden, wie diese Kommunikatoren oder wie die Kommunikation funktioniert, ohne was zu sagen oder so. Also,
ja. Das ist irgendwie automatisch. Passiert das
ein. Ja, automatisch, genau.
Der weiß immer genau, wo das hinrouten muss, den Call. Das ist.
Auf jeden Fall hat er eine Struktur entdeckt auf dem Planeten.
Gebäude, Blitzdonner.
Ja, ein Gebäude mitten in gefrorenem Methan.
Cool.
Ungewöhnlich.
Also gefrorenes Methan kann ich mir bei den Temperaturen ja durchaus vorstellen. Also
aber dass das Gebäude sich da hält, unwahrscheinlich. Es ist auch noch dazu von atembarer Luft umgeben.
Boah, was?
Ja, das macht's einfacher für die Produktion.
Ja. Wir sparen uns schon wieder die Raumanzüge.
Riker rät dann halt, dass man vielleicht doch ein Außenteam runterschicken sollte. Wird ja alles gut gehen, man kann ja die Luft atmen, also was soll schon groß passieren, ne?
Ja.
Picard sagt dann aber nur in einem kleinen Team und dann schicken sie halt Riker, Data und Worf runter auf diesen Platz, wo dieses Gebäude stehen soll, wo der O'Brien noch vorher sagt, ich weiß nicht genau, ob ich euch an die richtige Stelle bekomme, was mir schon wieder sehr viel Sicherheit vermittelt.
Ja, ist so. Im Gegensatz zu sonst muss ich ausnahmsweise mal zielen.
sonst mach ich mal Streufeuer. Ja, ist mir auch egal,
sonst
wo die
einfach
landen.
Runterbeamen, passt
genau,
schon.
Ja.
Huch, jetzt sitzt sie im Boden.
Ja, das stimmt.
Oder besser ist natürlich noch so 20 Meter über dem Boden, oder?
Autsch.
Das ist nicht öfter passiert.
Brichst du hier noch irgendwie hier so ein Sprunggelenk oder sowas? Nee.
Ja. Wie in der einen Folge, die ganz am Anfang, wo der Geordi der Kopf über an der Wand hing oder über das
Ja,
noch mal, ne?
Stimmt.
Ich glaube, das war die mit den Ferengi, oder?
Ja, genau. Ja. Ich meine, da haben sie auch wieder das richtige Trio zusammengestellt für dieses Außenteam. Ja. Bei allen dreien schaut oben Brusthaar oben aus dem Kostüm. Selbst bei Data, wo ich mir denke, hätte man nicht wenigstens mal Data rasieren können, also den
Brent Spiner, genau.
Den Brent Spiner rasieren können. Und wenigstens das Stückchen da oben, dass da keine Haare rausgucken. Also
glatt wie ein Androidenpopo.
Haben die es einfach nicht gesehen, weil Brusthaar in den 80ern so allgegenwärtig war, dass man es schon gar nicht mehr wahrgenommen hat? Also
ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach, die haben es in den Dailies einfach nicht gesehen, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Es gab halt keinen HD.
Das ist auf jeden Fall das Erste, was mir aufgefallen ist, als sie alle drei zusammen nebeneinander in der Kamera zu sehen sind. Mhm. Also alle so ein bisschen da oben.
So ein bisschen.
Ja. Auf jeden Fall sind die drei jetzt auf der Oberfläche von dem Planeten, wo es komplett windstill ist. Sie stehen eigentlich nur in so einer Schwärze rum, also da ist ja gar nichts.
Aber die Atmosphäre oben drüber, die sieht so aus, wie ich mir das vorstelle, wenn wir Windgeschwindigkeiten von 1200 oder was war das nochmal hatten.
Ja, aber da, wo sie sich befinden, alles windstill und sie stehen da. Ja, und mitten in dieser Dunkelheit befindet sich dann eine Drehtür. So eine mit Glasfenstern aus Holz, Drehtür halt, die dreht sich so vor sich hin, die steht einfach so für sich da rum.
Und keiner ist so, das ist jetzt aber seltsam, sagen sie zwar, aber.
Also Data findet es schon irgendwie
doch
komisch.
Mal durch.
Ja, genau. Also Picard, der sich das Ganze auch wieder nur anhört von der Brücke irgendwie, der kann es auch irgendwie nicht ganz glauben. Ja, und dann gehen sie auch wirklich da durch und befinden sich auf einmal in der Lobby eines Casinos, in dem also richtig High Life ist, wo alle möglichen Tische besetzt sind, alle spielen, alles extrem 80s, also die Klamotten, die Frisuren, alles.
Ja, also für mich hatte das sogar noch so ein 70er-Vibe tatsächlich. Also,
ja,
also 80er kann schon sein, aber sahen die 80er in Amerika aus wie die 70er?
Du vertust dich einfach. Wenn du dir heute auch noch Sachen aus den frühen 90ern anguckst, denkst du dir, das ist wirklich schlecht gealtert. Euer Aussehen.
Das wird's sein.
Und das ist
gerade diese Brillen, die teilweise aufhaben, diese tropfenförmigen Riesendinger, wo ich mir denke, das muss ich jetzt anziehen, weil ich hier Lesestärke brauche. Die würde ich persönlich ja eigentlich nie machen.
Also es gibt so ein paar Hinweise. Ich meine, es könnte auch ein bisschen früher sein. Ich war an der Rezeption von diesem Hotel, steht ein Computer, also mit so einem ja, Röhrenmonitor halt natürlich, aber ein Computer, ja, was ich jetzt auch mal eher für die späteren 80er Jahre irgendwie jetzt so einordnen würde. Ja, aber es ist schon, sehr zeitgemäß und da sind wirklich mal drauf achtet, was da für Kostüme rumlaufen, also und wie viele Extras eingesetzt worden sind auch tatsächlich.
Ja, die Extras haben sie wirklich einen ganzen Haufen da rumlaufen. Also vor allem ja auch nichts anderes machen
nicht gewesen
als
sein. Ja.
Brubbel, brubbel, brubbel im Hintergrund. Ne?
Ja, ja, die sind alle am Spielen, das ist richtig weit los in dem ganzen Laden und sie stehen da erstmal so und Riker ist, sein Blick wandelt sich von irritiert zu interessiert, habe ich das Gefühl.
Wahrscheinlich hat er schon wieder auch irgendwie
wen ausgemacht in der Menge oder so, keine Ahnung, wo es sich lohnt.
Die da, die Blonde.
Ja, ja. Ja, und jetzt, wo sie in diesem Casino drin sind, ist die Verbindung zu Enterprise auch unterbrochen und sie können nicht mehr mit denen reden.
Ja, ja. Aber du sagst von wegen, wie der Riker wieder guckt, ist dir aufgefallen, wie der Data guckt? Der guckt ja ähnlich. Der guckt so, oh, was geht denn hier ab?
Ja, das ist auch
so. Ich kann wieder was studieren, menschliche Verhaltensweisen oder irgendwie sowas. So guckt der.
Und kann wieder Spiele spielen.
Genau.
Ja.
Oder würfeln.
Ja, Riker besteht also darauf, dass sie sich umsehen, da ja anscheinend keine Gefahr existiert im Moment. Dann kommt ein Page zu ihnen vorbei und teilt ihnen mit, dass sie sich an der Rezeption melden sollen, wo dann der stellvertretende Manager sie im Hotel Royal willkommen heißt.
Mhm. Der ist schon ziemlich schleimig, der Typ an der Rezeption, finde ich.
Ja,
der topft so ein bisschen.
Daraufhin kommt dann der Page, der sie eben an die Rezeption verwiesen hat, zu dem und fragt, ob Rita angerufen hätte. Der stellvertretende Manager nimmt ihn dann zur Seite und sagt ihm, er soll Rita vergessen. Das ist eine richtige cheesy.
Vergiss das, Mädchen.
Ja, es ist so eine cheesy.
Die ist doch mit dem Ricky D zusammen. Mickey D.
Mit dem Mickey D, genau.
Who the ist Mickey D und Rita?
Ja, und er soll sich auf jeden Fall vor dem hüten. Und aber er
das
sagt,
das gibt noch ein böses Ende.
Ja, aber der Page sagt, dass er keine Angst vor dem hat. Und
ja, ist halt so sollte
komische Background-Story, die man einfach dazu sehen bekommt, wo erstmal alle keiner weiß, was los ist. So, ja.
Er sollte echt drauf achten, was für Musik im Hintergrund läuft. Immer wenn solche schmierige Saxophonmusik im Hintergrund läuft, dann weiß man doch direkt, dass irgendwas im Busch ist.
Erinnerte mich auch so ein bisschen an diese Twin Peaks-Musik, die sie manchmal benutzt haben.
Mich hat das eigentlich mehr so an die übliche Hintergrundmusik bei den Dixon Hill-Folgen erinnert, als ob sie da denselben Komponisten genommen hätten.
Ja, wahrscheinlich sowas, ne?
Das Interessante ist übrigens, dass der Hotelmanager sagt, sie wären erwartet worden, dass drei ausländische Leute ja heute hier einchecken sollten.
Mhm.
Fand ich auch ganz interessant.
Ja.
Was für ein Zufall.
Dass ausgerechnet drei sind. Ne? So ein Glück. Stell dir vor, es wären vier Leute runtergegangen. Dann wäre ja alles im Arsch gewesen.
Ja, dann wärt ihr dann nicht wieder rausgekommen nachher.
Ja. Sie erhalten dann auf jeden Fall von diesem stellvertretenden Manager dann die Zimmerschlüssel und ein paar Casino-Chips.
Startkapital sozusagen.
Nachdem sie dann viel zu viel Informationen über das Privatleben des Pagen mitbekommen haben. Worf versucht es jetzt irgendwie nochmal mit Logik und fragt, wo
der
sie
Klingone
sind.
Der Klingone versucht es mit Logik.
Ja, ausgerechnet. So verzweifelt sind
verloren.
Ja, und fragt halt, wo sie sind und wie sie da hingekommen sind oder wie auch der Manager da hingekommen ist. Und er sagt ihnen, dass sie halt in dem Hotel Royal sind und dass sein Privatleben sie nichts angehen würde. Das fand ich auch sehr witzig irgendwie.
Jetzt gehe hier mal nicht off-script sozusagen.
Ja, Riker versucht dann noch ein bisschen näher drauf einzugehen, von wegen, auf welchem Planeten befinden wir uns, wo der Manager dann auch wieder nur sagt, ja, auf der Erde.
Hast du mal rausgeguckt?
Ja, eben.
Vegas da draußen.
Ja, wäre schön, wenn man mal rausgucken könnte. Ne? Sie erwähnen dann halt, dass sie ja auf Theta 7 sind, wo er nur sagt, ja, es klingt ja sehr charmant und dann geht er die Post sortieren, weil er die nicht länger mit denen reden will wahrscheinlich.
Ja, er denkt auch, die haben Aluhüte auf oder sowas.
Ja, genau. Vielleicht ist es eine Star Trek Convention. Im Hotel.
Das kann sein.
Ja. Data macht sich dann auf jeden Fall auf den Weg und beginnt das Hotel zu scannen und stellt dann fest, dass aber eigentlich überhaupt gar keine Lebenszeichen vorhanden sind dafür, dass da so viel los ist.
So ist das. Keine DNA-Strukturen.
Ja, interessanterweise sind alle drei relativ verblüfft davon, aber ich meine, auf dem Holodeck wäre es ja auch nicht anders. Im Grunde könnte das Ganze ja auch eine holographische Simulation sein, was sie da sehen.
Ja,
ne?
so denke ich. Also so furchtbar erstaunt sollten sie tatsächlich nicht sein.
Ja.
Da kommt dieser Typ aus dem Aufzug raus und Data nimmt den ja auch direkt so als Beispiel, genau.
Ja.
Und der hat ein sehr interessantes Wort, was ich noch nie gehört habe. Er geht jetzt Bitness, also Wie würde ich das übersetzen? Hast du die Deutsch geguckt, die Folge?
Ja, also es ist ja so, dass der Data an ihm beweist, nachweist, dass er keine DNA-Struktur hat und wo dieser Typ auch meint, sie reden wie meine Frau. Okay. und dann sagt er, also er sagt sowas im Deutschen, sowas von wegen, jetzt muss er sich mal in die Arbeit machen irgendwie. Sowas.
Okay.
Und Data findet die Aussage anscheinend im Englischen auch irgendwie verwirrend, also weil er auch im Deutschen.
Ja. Ja. Ja, weil er weiß halt nicht, was Bitterness heißt, genauso wie ich es nicht weiß. Das ist so ein Slang-Ausdruck, den
ich
jemals übersetzen würde.
Auf jeden Fall ist Riker schon furchtbar amüsiert von allem anscheinend. Also mhm. gefällt das ganze Szenario da, auch wenn es irgendwie weird ist, dass sie da sind.
Mhm. Öfter mal was Neues. Der ist ja für alles offen, der Riker.
Ja, währenddessen stromert der Picard auf der Brücke rum und erwartet einen Statusbericht. Ja.
Stromern ist wirklich gut. Ja. Wie so ein Tiger im Käfig rennt er von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts.
Und Wesley und LaForge versuchen da halt irgendwie mit der Kommunikation wieder durchzukommen, aber es klappt halt nicht so richtig. Picard fragt sich auch, ob er vielleicht ein intelligentes Wesen an der Störung irgendwie schuld ist.
Aber die Choi sagt, mach dir keine Sorgen, der Riker ist bespaßt. Das passt.
Ja, stimmt, das sagt sie. Ne? Ich weiß nicht, wie weit ihre Fernwirkung da telepathischer Art ist.
Weit genug, ja.
Sie ist also in dem Moment,
die Transporterstrahlen in dem Moment, die ihn nicht mehr sehen können.
Ja, sie ist auf jeden Fall da der einzige Indikator, wie es denen überhaupt geht, weil sie wirklich partout da keinen Kontakt zu denen aufbauen können, weil wahrscheinlich atmosphärische Störungen das auf jeden Fall zurückhalten. Oder man weiß es halt nicht genau. Ne?
Sie sitzt da auch sehr entspannt in dem Stuhl, so zurückgelehnt, wie sie das immer so tut. Und alles gut. Alles grüner Bereich. Ja. Mach weiter.
Solange sich Diana nicht aufsetzt, ist alles in Ordnung.
Genau. Ja. Die was spürt, du.
Ja, im Hotel hat sich der Mann, dieser Texaner, den Data verfolgt hat, an den Blackjack-Tisch gesetzt, neben eine junge Frau. Die ja auch extrem dümmlich dargestellt ist. Sie spielt eine furchtbar dümmliche Rolle auf jeden Fall.
Ja, die gar nicht mitkriegt, dass der Texaner ein ganzes versucht, in ihr Höschen zu gelangen. Entschuldigung, ich wollte das nicht so laut sagen.
Doch, ist es die ganze Zeit am Rumbaggern bei der und muss ihr immer Tipps geben beim Spiel. Naja, auf jeden Fall setzt sich Data halt mit dazu und dann kriegt er von diesem Texaner halt seinen Hut auf den Kopf gesetzt und lädt ihn halt ein mitzuspielen. Und dann
macht einen auf kumpelhaft.
Ja, da fängt Data wieder an zu Android-splainen, wie ein Kartenspiel funktioniert, so wie wir es schon mal erlebt haben.
Findest du ja immer witzig an der Stelle zum Beispiel, normalerweise nimmt der Data ja immer alles wörtlich. Und als der Texaner ihm sagt, er soll Cut the Cards machen, dass er da nicht anfängt, die Schere rauszuholen und die Karten klein zu schneiden.
Nee, er hat ja gerade noch in seinem inneren Register nachgeschaut, wie das Spiel funktioniert und anscheinend alles runtergeladen und kann natürlich super schön die Karten direkt mischen auf einer Hand, was ja auch relativ gekonnt, geschickt ist.
Ja, also ich kann es nicht. Ich habe es versucht, die Karten lagen überall.
Also ich mische mit Karten immer noch so, ich schmeiße die auf den Tisch und gehe mit der Hand drüber und rühre so und dann sammelst du wieder zusammen.
Das auch, okay. Ja, wir haben ja mal längere Zeit hin und wieder so Pokern gespielt und da habe ich mir angewöhnt.
Ja, gesagt, stimmt. Ja, ich könnte das, ich weiß immer nicht, wie das geht. Ja, also die Karten werden ausgeteilt und die junge Frau macht sich Sorgen wegen ihren Zahlen. Den Mann, den sie Texas nennt, also dieser Texaner, rät ihr, eine Karte zu nehmen, wodurch sie über 21 kommt. Auch er nimmt eine Karte und er liegt bei 21, was ja schon mal okay ist. Der Data wiederum bittet um noch eine Karte und noch eine Karte und dieser Texas-Mann fragt Data, ob er jetzt fertig sei, woraufhin er erklärt, dass er mindestens noch eine Karte mehr benötigt, wenn er 21 erreichen wollte.
Das geht
mal wieder voll in die Materie rein hier beim Kartenspiel.
Ja, vor allen Dingen kommt da schon wieder so ein Slang-Ausdruck. Was ist ein Five-Card-Charlie? Also offensichtlich das mit 5 Karten gewinnen, ne?
Das wird es wahrscheinlich sein. Er nimmt auf jeden Fall Karten und kommt auch auf die 21. Dieser verblüffte Texaner fragt sich dann auch, ob er irgendwie so eine Art Kartenzähler ist, der Data, weil er es halt so exakt die Karten bekommen hat, wie er sie haben wollte.
Und Data so ganz logisch, warum sollte ich Karten zählen? Das sind immer gleich viele.
Ja, für ihn ist es relativ einfach wahrscheinlich abzusehen. Dann sagt Riker, dass sie jetzt gehen müssen, sich noch ein bisschen umgucken.
Vor allen Dingen, der Riker fragt so einen Blödsinn wie having fun, Data, und eigentlich hätte der Data sagen müssen, nö, ich kann keinen Spaß haben, das weißt du doch.
Ja, aber in dieser Folge hat er tatsächlich sehr viel Spaß, besonders wenn er so im Full-Game-Mode drin ist irgendwann. Ja. Auf der Brücke immer noch dasselbe Picard-Strom hat, immer noch auf der Brücke rum, von links nach rechts. Und Wesley und LaForge berichten halt, dass die Interferenzen zufällig sind und nicht vorhergesagt werden können.
Ja, dieser Techno-Bubble, der da abgeht, von wegen, was war das? Hydrogen-Carbon-Helix-Patterns. Und ich denke mir, was? Was wollt ihr von mir?
Ja, ich weiß auch nicht, die haben diesmal echt einfach tief ins Wörterbuch gegriffen und einfach alles rausgeschmissen und reingehauen. Ja. Picard wundert sich dann noch über diese schwierigen Berechnungen auch von LaForge, der versucht da irgendwie durch diese Störung durchzukommen, vielleicht auch irgendwie zu durchdringen und muss halt noch ein bisschen testen. Bisher haben sie es noch nicht geschafft, ja. Also sie können immer noch keine Kommunikation mit denen aufbauen.
Ich hatte das auch so verstanden, dass der Geordi nebenbei irgendwie berechnet, wie man vielleicht mit dem Phasern da irgendwie durchdringen könnte oder sowas, ohne alles in Schutt und Asche zu legen vor allen Dingen.
Stimmt, genau. Und entsprechend sieht man auch so eine hübsche Animation auf dem Monitor dazu, glaube ich, diese was sie, glaube ich, damals wahrscheinlich mit Macintosh-Grafikprogrammen gemacht haben.
Wahrscheinlich.
Aber in dieser Folge sieht man mal öfter auch diese Computermonitore, was ich ganz cool finde. Das Außenteam versucht dann währenddessen, dieses Hotel zu verlassen und gehen dann halt zur Drehtür und kommen aber durch die Drehtür wieder zurück in den Raum. Diese Szene ist aber so doof gemacht, weil die gehen da rein, es gibt nur eine Kameraeinstellung, die gehen da rein und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Also gehen einmal im Kreis. Das macht überhaupt keinen Effekt. Eigentlich hätten sie es gegenschneiden müssen und das von einer anderen Perspektive
von der anderen Seite
reinkommen. Genau. Das ist total blöd gemacht. Da fehlt komplett der Effekt. Also,
es ist irgendwie so ein bisschen anticlimactic sozusagen.
Ja, es ist eher so slapstick-mäßig.
Gut, dass du das
die
Gefühl
gehen alle
auch
in die
hattest,
Tür
ja?
und kommen wieder rein.
Und kommen auch wieder raus, wie slapstick, wie hießen die drei bekloppt nochmal? Die
Three Stooges, ja genau.
Genau. Also,
nur, dass sie nicht gegeneinander gelaufen sind.
Ja, das hätte noch gefehlt.
Ja, da fehlt mir wirklich dieses, dass sie da reingehen und dann gibt es einen Gegenschnitt und dann kommen sie wieder durch die Tür raus. Das hätte man machen können, aber...
ist einfach so, was weiß ich, die eine Drehung der Tür rausschneiden zwischen, das hätte ja schon gereicht, dass er praktisch in dem Moment, wo er vorne reingeht, auch hinten wieder rauskommt.
Ja, ja, Das ist doof.
Das ist übrigens dann das nächste Lied, was mir einfällt, weil dann an der Stelle singe ich dann jetzt Hotel California, because you can check out anytime you like, but you can never leave.
Sie hätten es Hotel California nennen sollen, aber stimmt voll. Da sie keinen Ausweg finden, fangen sie halt an, da die Leute zu befragen, aber die sind alle eher so NPC, irgendwie da diese eine Oma, die da halt...
Omis, die da an diesen Automaten sitzt. Rutsch. Die macht echt nichts anderes, als die ganze Zeit Münze rein, rutsch.
Die sind total fixiert und antworten auch gar nicht. Wahrscheinlich sind sie aber auch nicht darauf programmiert zu antworten.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind alles so NPCs, die überhaupt gar nicht, die machen gar nichts.
Eben, genau, die können gar nichts. Ja, Riker hat ähnlich viel Glück und wird von den Leuten ignoriert. Und Worf versucht es halt auf eine andere Tour. Der schiebt erstmal einen Spielautomaten zur Seite und will gucken, ob er irgendwie durch die Wand durchkommt. Also er läuft jetzt nicht mit dem Kopf vor die Wand, aber...
Ich hol ja mal den Phaser raus.
Ja, das, genau. Erstmal versucht er irgendwas rumzufummeln und dann holt er den Phaser raus und schießt auf die Wand, aber es hat überhaupt gar keine Wirkung, egal in welcher Stärke.
Er fragt immerhin vorher nach Erlaubnis. Also das finde ich ja für einen Klingonen schon ziemlich Selbstbeherrschung.
Ja, stimmt. Darf ich mal schießen?
Darf ich mal schießen?
Genau. Aber
ich habe hier diese Wasserpistole, darf ich die mal benutzen?
Aber es bringt halt nichts und dann fällt ihm auf, dass sie in der Falle sitzen.
Ja, das ist an dieser Stelle aber wirklich so, wenn die nicht mit ihm reden wollen, das ist wirklich so, als hätten die kein Skript dafür. Als ob die Programmierer dieses Holodecks denen einfach keine nötige Intelligenz gegeben hätten, als dass die mal auf Fragen antworten könnten.
Ja, das ist wir wissen ja nicht mal, ob es ein Holodeck ist. Wenn es eins ist, ist es schlecht programmiert auf jeden Fall. An Bord der Enterprise berichtet LaForge halt, dass sie Störung fast durchdrungen haben. Und Troy sagt, dass sie bei Riker ein angespanntes Gefühl spüren kann. Also jetzt
setzt sich in ihrem Stuhl auf, genau.
Ja, genau. Jetzt ist was im Argen. Sie sind dann, also die drei beraten sich halt auf dem Planeten und Riker kommt zu dem Schluss, dass sie es nur aus eigener Kraft schaffen können, irgendwie da rauszukommen. Sie gehen dann zur Rezeption, um Antworten zu erhalten. Und dann
kriegt aber nur noch mehr Fragen.
Ja, dann legt mich wieder die interne Storyline los, weil dann kommt mich der Pagenjunge, holt eine Pistole aus einer Schublade, wird aber halt von dem stellvertretenden Manager entdeckt, der versucht, ihn aufzuhalten.
Bist du denn bekloppt? Waffen sind keine Lösung, das hat der Worf doch schon gemerkt.
Ja, es sind auch keine Lösung, keine Hilfe tatsächlich. Dieser Page besteht aber darauf, dass er unbedingt so Mickey D muss, weil er soll Rita in Ruhe lassen und der Manager sagt halt, dass das nicht funktionieren wird, aber der Page will nichts davon wissen und dann, nachdem der dann gegangen ist, sagt Riker dem stellvertretenden Manager, dass er gehen will. Und der Manager sagt ja, die Ausgänge des Hotels sind eindeutig gekennzeichnet, tun sich keinen Zwang
an. Der Ausgang. Ne?
Aber Riker reicht das nicht und er sagt halt dann so im Full-Karen-Mode, dass er bitte den Manager sprechen möchte, den richtigen Manager.
Aber so richtig,
I want to speak to the manager.
Aber der ist gerade nicht da.
Nee, der ist irgendwie beschäftigt. Quote. Ja, nach dem Gespräch mit dem stellvertretenden Manager, der sich dann entfernt, gelingt es dann anscheinend Picard zu Riker durchzudringen. Die Kommunikation funktioniert halt, obwohl ziemlich starke Störungen da drin sind. Der Riker erläutert halt die Situation, dass sie sich anscheinend in einem Hotel befinden, einem terrestrischen Hotel. Und Picard fragt halt, warum die noch nicht weg sind, warum die noch da sind. Und erläutert halt, dass sie da nicht weg können. Naja, Riker erklärt auf jeden Fall, dass sie sich anscheinend nicht in Gefahr befinden. Keine Ahnung, woher der es weiß. Und Picard sagt, dass sie von deren Seite aus versuchen zu helfen. Beendet dann die Kommunikation. Hat aber, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, in was für einer Situation die sich da unten eigentlich befinden. Das ist so ein bisschen verwirrt.
Und dann ist auch die Kommunikation irgendwie wieder am Arsch. Und er kann auch nicht mehr richtig nachfragen, habe ich den Eindruck.
Ja, also es ist irgendwie erstmal wieder irgendwas kaputt.
Die rechtsdrehenden Helixen haben sich wieder irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, genau. Haben sich verschwurbelt.
Data berichtet, dass er anderswo im Hotel dann doch menschliche DNA gefunden hat, wenn schon nicht in diesem großen Saal, dann irgendwo in einer Etage über ihn.
Ja, so 31,9 Meter über ihn vor allen Dingen und irgendwie nach links oder sowas.
So ein paar Etagen drüber auf jeden
Also
Fall.
Ich schätze mal so 5. bis 7. Stock oder irgendwie sowas,
vielleicht
keine Ahnung, wie
sowas,
hoch ist das da?
Ja, wenn man nicht
jetzt frage mich nur, warum man das beim ersten Scannen nicht gefunden hat.
Keine
warum
Ahnung,
man das jetzt erst beim zweiten oder dritten oder vierten Scannen.
Weil er sich nur die Kartenspiele angeguckt hat und die Leute um ihn rum, keine Ahnung. Ja, und Worf schlägt dann vor, dass sie dann die Turbolifte nehmen können, die er gar nicht bedienen kann. Und dann Data weiß, wie das geht. Er drückt den Knopf und dann steigen sie ein und folgen dem Signal auf ein Hotelzimmer.
Vor allem, wie der Riker sich da in diesen Lift reinstellt, breitbeinig, Arme verschränkt, so nach dem Motto, jetzt stehe ich hier.
Und man sieht ganz eindeutig, dass es kein richtiger Lift ist, weil unten am Rand geht der Teppich von dem Lift nämlich auch nahtlos an den Teppich von dem Hotellobby da über. Also es ist gar keine Unterbrechung. Ist aber bei den Turboliften auf der Enterprise auch nicht.
War einfach irgend so ein Rollrasen, den sie da hatten.
Ja. Ja, sie gehen dann in ein Hotelzimmer.
Moment! Der Riker schickt den Klingonen vor. Das ist die Riker-Strategie.
Okay, ja gut, so ist er durchs Leben gekommen vielleicht. Ja, in dem Zimmer ist schon ganz verdächtig, liegt irgendwas im Bett und Riker macht aber dann die Decke weg.
Ja.
Und da liegt dann eigentlich doch eine recht vertrocknete Skelettleiche eines Menschen drunter.
So doch Hautfetzen und Haare und so.
Also, ja, genau.
So hat mich so an eine Andenmumie erinnert.
Ja, Riker vermutet auch noch irgendwie, dass der im Schlaf gestorben ist, wo Worf dann sagt, was für eine demütigende Art zu sterben. Wo
ich auch
hast du keine anderen Probleme gerade, aber ja gut.
Vor allen Dingen auch noch von wegen, die Umgebung wäre ja so furchtbar steril und deshalb wäre der Erhaltungszustand so gut. Und ich denke
genau.
Okay.
Ja, der hat anscheinend seit 283 Jahren da gelegen und Data sagt halt, ist wahrscheinlich, weil das hier nichts vergammelt. Ja.
Ja. Das ist wie mit den Hundewelpen, das kommt immer wieder zurück in die Tupperschale.
Asche zu Asche. Hund zu Hund. Oh, ist das schrecklich. Wir werden immer zynischer bei dieser Folge.
Ja, ich glaube auch. An dieser Stelle hat der Riker offensichtlich einen Geistesblitz, wo ich nicht so genau weiß, wie er darauf kommt. Weil er sagt nämlich, this is all window dressing for a dead man. Und woher hat er diese Information? Weil die haben noch nicht das Tagebuch gefunden, die haben das Buch noch nicht gefunden, aber trotzdem weiß der Riker plötzlich Bescheid. Und ich denke mir, warum? Habe ich mir auch gedacht.
Ja, weil
es im Drehbuch stand.
Bisher ist es eigentlich nur ein Rätsel, man weiß ja nicht warum, aber es ist ja dann schon nahezu naheliegend eigentlich, ja.
Wenn sie diese Szene so 2 Minuten später gemacht hätten, ist das beim Schneiden vielleicht passiert? Ja, ist das beim Schneiden passiert? Haben die falsch rum aneinander geschnitten, diese Szenen oder was?
Puh, keine Ahnung. Ja, es könnte natürlich sein. Das könnte natürlich durchaus sein.
Also ich fand das an der Stelle nämlich noch nicht so furchtbar offensichtlich. Also wenn ich mich jetzt mal dumm stelle und sage, ich habe die Folge noch vorher noch nicht gesehen, ich weiß das nicht.
Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn bis dahin. Und dann erklärt das ja sozusagen. Das ist dumm. Vielleicht haben sie sich wirklich vertan. Ja, stimmt. Also er fragt sich halt, warum sich jemand Mühe macht, ein falsches Casino für einen Toten zu bauen. Ne? Und das ist ja gar nicht mal unbedingt die Frage. Ne? Warum liegt da ein Toter in einem Casino, ist ja eher die Frage.
Ja, ja.
Ja, im Wandschrank findet Worf dann die Uniform des Mannes. Und das ist halt ein Astronautenanzug, auch mit dieser Flagge mit den 52 Sternen drauf, die irgendwie keinen Sinn ergibt, wo dann... Ich glaube, Data sagt, dass es sich um die Flagge der USA handelt zwischen 2033 und 2079.
79 war.
Was mich jetzt irgendwie erstmal stutzig macht, na, wir wissen nicht, welche Staaten oder was da noch passiert ist in der Zeit, aber wann war der Dritte Weltkrieg? Der war doch vor den 60ern. Das muss also vor gewesen sein. Die NASA und die Flagge der USA können ja nicht noch nach dem Dritten Weltkrieg irgendwie diesen Bestand gehabt haben, oder? Ach, da war das noch nicht so ganz klar gemacht, glaube ich, mit der ganzen
wahrscheinlich, da, Timeline. Es kommt ja nachher auch irgendwie, finden sie den Typen ja in der Datenbank mit, glaube ich, auch einem Datum, wann diese Mission stattgefunden hat.
Ja, sie vermuten auf jeden Fall, dass der Anfang des 21. Jahrhunderts geboren wurde. Ne? Das war die Information, die sie...
Ja. Dieses Patch, was da auf der an die Uniform drauf klebt oder Raumanzug oder was auch immer das darstellen soll, das hat mich übrigens unheimlich, da ist dieser Adler drauf, und der erinnert mich unheimlich an das Logo vom US Post Service, USPS.
Ist es nicht, aber tatsächlich...
Ja, ist es nicht. Ich habe es extra nachgeguckt, aber es hat mich trotzdem unheimlich daran erinnert.
Aber sie haben es sich auch wieder relativ einfach gemacht.
Es ist also doch irgendwas, was ich schon mal gesehen habe vielleicht, ja.
Dieses Abzeichen ist tatsächlich eigentlich das Patch von der Apollo 17 Mission von 1972. Sie haben das Wort Apollo entfernt und es sind aber noch die Namen der Astronauten drauf.
Ja, vor allen Dingen auch von der Mission oder dem Schiff oder Charybdis oder was auch immer.
Und die Nummer 17 ist auch drauf. Es wurde aber in der Remastered-Version geändert und deswegen stand da Charybdis, NASA, First Beyond the Solar System, haben sie dann darauf geschrieben, reingesetzt anscheinend.
Okay, das ist also nachträglich noch manipuliert worden.
Mhm. Ja, die Folge hat ja einige Dinge, die ein bisschen schlecht gealtert sind. Hätten sie auch das NASA-Logo nochmal austauschen können.
Ja.
Ja. Schließlich gibt es dann doch eine stabile Verbindung zur Enterprise und Riker berichtet halt, dass sie immer noch festsitzen. Und sie sagen halt, dass sie die menschlichen Überreste gefunden haben und bitten darum, dass sie in der Datenbank nach seinem Namen suchen. Und Worf findet auf dem Nachttisch einen Roman mit dem Titel Hotel Royal. Mhm. Und auf Rikers Bitten liest Data das Buch mal schnell quer. Also er blättert da durch, so wie er Karten mischt, kann er auch lesen.
Dafür ist ChatGPT wieder gut, ne?
Ja, genau.
Meine Frau vor allen Dingen an der Stelle so, Data has added the Hotel Royal to his Goodreads list.
Goodreads ist noch die Frage tatsächlich.
Ja. Bad Reads in dem Fall.
Picard meldet sich dann auch mit der Identität des Colonels, den sie da vorgefunden haben und erklärt, dass sich bei der Leiche um Colonel Stephen Ritchie handelt, der Kommandant der Charybdis war, einem Forschungsschiff, das am 23. Juli 2037 gestartet ist.
Ah. 37.
Es war anscheinend.
Also demnächst.
Ja, es war sehr optimistisch. Es war der dritte bemannte Versuch, die Grenzen des Sonnensystems der Erde zu verlassen und man hat nie wieder etwas von ihm gehört, nachdem seine Telemetrie ausgefallen ist.
Ich frage mich, was ist aus den anderen beiden geworden? Also es muss ja mindestens zwei andere gegeben haben, wenn sie die dritten waren.
Ja, die haben es anscheinend nicht geschafft.
Ja.
Riker berichtet dann von dem Roman, den sie gefunden haben und Data fasst ihn halt zusammen und insgesamt ist die Geschichte des Romans halt irgendwie so zwanghafte Spieler und Intrigen und ist so eine Räuberpistole halt, ein richtig Billo.
Ich fand es vor allen Dingen so ein bisschen witzig oder also witzig mit Anführungszeichen, dass der Riker ihn das Buch querlesen liest, dann nach der Handlung fragt und ihn dann nach zwei Sätzen abwirkt, so nach dem Motto, interessiert mich eh nicht.
Genau. Ja, es ist doch nicht so toll, dass man sich das anhören möchte.
Es gibt übrigens einen Autor, der Todd Matthews heißt, der dieses Buch angeblich geschrieben hat. Ja, aber der hat das Buch nicht geschrieben. Das ist ein neuerer Autor offensichtlich, der so
nennt sich das heutzutage.
Nee, New Adult Urban Fantasy. Ist ja schon mal ziemliches Wort, aber offensichtlich schreibt er sowas. Und der heißt dummerweise tatsächlich Todd Matthews mit Doppel-T und 2D.
Na, mal sehen, was er noch so schreibt. Hat ja noch ein bisschen Zeit bis 2037.
Ja, ne? Hast du auch.
Ja. Riker erklärt, dass es anscheinend so ist, dass sich der Roman um sie herum abspielt. Also das, was in dem Buch steht, ist im Grunde das Szenario um sie herum.
Blueprint sozusagen. Ja. Und wie gesagt, an der Stelle wäre die andere Szene ja perfekt gewesen. Da hätte die richtig gut reingepasst, so nach dem Motto, ach, das ist alles nur zu dem seinen Benefits gemacht hier.
Ja, und genau. Ja.
Die haben das, ich wette mit dir, die haben das falsch da reingeschnitten oder sowas. Oder irgendwer hat gesagt, oh, die Szene sieht so viel besser aus und hat nicht drauf geachtet, dass er dann irgendwie das den Plot verraten hat in dem Moment.
Ja, es ist schon seltsam, ne? Stimmt. Komisch. Ja, sie finden aber auch ein Tagebuch von ihm. Von diesem Körper.
Mit einem Eintrag. Der hat da, wie viele Jahre hat der da rumgelebt noch und hat einen Eintrag in sein das Tagebuch geschrieben?
Naja, auf jeden Fall einen etwas längeren, wo dann auch drin erklärt wird, dass er der einzige Überlebende war, weil die anderen an einer Erkrankung gestorben sind, einer außerirdischen. Mhm. Und er fand sich dann in diesem Hotel Royal wieder, das genau wie in dem Roman beschrieben war. Und es gelang ihm dort, 38 Jahre lang zu überleben.
Wenn ich 38 Jahre in irgendeinem Hotel leben müsste oder dürfte oder könnte und nichts anderes zu tun hätte, als irgendwas aufzuschreiben, ich glaube, ich hätte 5 Romane verfasst, dreimal meine Lebensgeschichte verfilmt und ich weiß nicht, was macht das? Es wird doch irgendwas zu tun geben in dem Scheißladen, außer da zu liegen und zu sterben.
Ja, man weiß ja auch nicht genau, wie sich das da so alles abspielt, ob das immer ein Loop ist oder ob das, das ist ja ganz, ist eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung, da drin gefangen zu sein für 38 Jahre in diesem schlechten Roman. Naja, er sagt aber auch, dass diese Außerirdischen, die das für ihn gemacht haben, anscheinend das aus einem Schuldgefühl heraus errichtet haben, weil sie ihn wahrscheinlich nicht nach Hause bringen konnten und haben gesagt, komm, besser als nix, machen wir so einen kleinen Käfig fertig.
Ja. Das sieht ja gut aus, so leben die. Nein.
Ja, also was waren das denn für Aliens? Wie haben die das aus dem Buch heraus lesen können, wie das Ding aussehen soll? Ich meine, so detailliert kannst du kein Buch schreiben, dass du so ein Hotel da entwickelst.
AI wahrscheinlich. Was mich noch so ein bisschen stört an diesem ganzen Kack ist, dass dieses Schiff ist jetzt infiziert worden mit irgendwas auch immer außerirdischer Seuche und die Leute sind alle gestorben.
Ja.
Und dann haben die sich aber trotzdem die Mühe gemacht, das Schiff noch bis nach Theta 116 zu schleppen und haben es dann auch noch in die Luft gejagt, weil am Anfang wird ja gesagt, da wären irgendwelche Spuren von irgendwelchen Zersetzungen dran oder was oder wie.
Ja, man weiß es nicht, ne, was da wer da warum was getan hat. Es ist alles so.
Ja. Es soll mysteriös sein, aber es stört mich irgendwie. Es ist irgendwie.
Ja, es ergibt keinen Sinn. Das stimmt. Wie viel ist in dieser Folge?
Genau, das ist die Chewbacca-Verteidigung.
Das Leben von diesem Colonel war auf jeden Fall dann die Hölle und er war sehr froh, als dann endlich mal anscheinend absehen konnte, dass er sterben wird.
Ja, wenn es so furchtbar schlimm gewesen ist, hätte er ja vielleicht auch aus dem 5. Stock springen können oder
hätte
was.
Wahrscheinlich nichts gebracht. Nicht. Wahrscheinlich wäre er einfach wieder unten durch die Tür reingekommen. Wer weiß. Also, keine Ahnung.
Ja, okay, das kann natürlich sein.
Ich weiß nicht, wie,
sich
aber
selbst mit dem Buch zu Tode prügeln.
Ja, also irgendwann muss er echt bekloppt dann wahrscheinlich. Picard hat dann halt diese Informationen von Riker und Data entgegengenommen und fragt sich aber trotzdem immer noch, wie das Hotel entstanden ist und warum sie es nicht verlassen können. Ne? Und Picard erklärt dann auch, dass es vielleicht möglich wäre, mit den Phasern des Schiffes ein Loch in diese Blase zu schneiden, die sie sich befinden, um das Außenteam herauszubeamen. Und Data rechnet dann vor, dass sie dann nur 12 Sekunden hätten, wegen dieser gefährlichen Atmosphäre des Planeten. Die würden wahrscheinlich sofort auch einfrieren. Und
die Pulaski so, ich kann das.
Ja, es ist auch, glaube ich, ist ihre einzige Szene und ihr einziger Satz, wir können sie jederzeit wieder auftauen, wenn sie eingefroren sind. Ne?
Sie hat wirklich, in der Folge hat sie wirklich 2 Sätze. Die sitzt da und sagt, ich kann sie wieder auftauen und das war's.
Ja.
Und dann ist sie wieder weg.
Ja, es ist so.
Es ist mir früher nie aufgefallen, dass die Pulaski immer nur so für 2 Sätze da ist und dann ist sie wieder weg.
Dieses Mal ist es besonders lächerlich tatsächlich.
Was wir machen, also dieses Mal, also hat sie wirklich den Vogel abgeschossen.
Ja.
Och, guck mal, ich kann sie wieder auftauen. Tschö.
Ja, genau.
Ja, ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt wirklich.
Na, Schatzi, war dein Tag.
Ja, genau.
Ich war am Set, hatte einen Satz, der wurde nachträglich reingeschnitten. Ja, genau so, keine Ahnung.
Ich frage mich echt, was wäre passiert, wenn sie jetzt wirklich die Phaser hätten benutzen müssen, um die da rauszuholen. Dann wäre die Pulaski gar nicht mehr da gewesen.
Richtig, dann wären die einfach so aufgetaut auf der Krankenstation.
Ja.
Naja.
Oh my.
Riker ist auch nicht besonders daraus aus, diese Art und Weise den Planeten zu verlassen und möchte es dann doch lieber anders probieren.
Ja, der Picard sagt ja noch so, das ist auch wirklich nur die letzte Chance sozusagen, die letzte Möglichkeit, euch da wieder rauszuholen.
Ja, kurz darauf klingelt dann das Telefon in dem Zimmer, wo sie sich gerade befinden. Und da ist dann eine Frau dran und fragt, ob die Zimmerservice wünschen. Wo man sich jetzt auch schon so fragen kann, sollen die sich jetzt schon mal da gemütlich einrichten? Soll es ein Hinweis sein, ihr kommt hier eh nicht weg, aber wir können euch gerne was zu essen bringen oder so?
Ja, ich weiß es nicht. Vor allem, wie der Worf den Hörer in der Hand hat. Diese.
Ja, so.
Hallo?
Hallo, Computer.
So. Ja, genau.
Sie verneinen dann aber, sie brauchen nichts und Riker beordert Data und Worf dann zurück in die Lobby, wo sie dann halt den Rest des Hotels erkunden wollen. Ja, währenddessen beginnen Picard und Troy im Bereitschaftsraum von Picard diese Lektüre des Romans, den sie anscheinend in ihren Archiven gefunden haben, wenn man bedenkt, was die alles für einen Scheiß damit an Bord haben. Also
ja, die schleppen echt alles mit sich rum, ne?
Ja, also wirklich für jeden Fall, wir müssen die gesamte Literatur der Menschheit dabei haben, auch jeden Pulp-Fiction-Roman. Also sowas.
Ja, It was a dark and stormy night, vor allem.
Genau, so fängt es dann an, so richtig dämlich, und wo Troy dann sehr optimistisch sagt, naja, vielleicht wird's ja noch besser. So, ne?
Ja. Es ist, vor allen Dingen, die Stelle hat mich dann wieder an Schmeiß die Mama aus dem Zug erinnert, weil das fing doch auch irgendwie so an, oder?
Ja, kann sein. Ich glaube, dieser Satz ist halt so ein Synonym einfach für schlechte Literatur. Ja, genau.
Ja, das wird auch immer so als Beispiel genommen, dass man das nicht machen sollte.
Ja.
Ich habe ja wieder Wikipedia gelesen, da gibt es sogar einen Artikel drüber über diesen Satz.
Das really?
Ja, wirklich, oh, ja,
den
ich echt erstaunlich.
Können wir auf jeden Fall verlinken hinterher.
Ja, mach das mal. Weil da steht irgendwie drin, irgendwie so ein britischer Autor 1836 oder sowas hat den zum ersten Mal gebracht, und seitdem ist das irgendwie...
Ja, das ist doch eine kulturelle Anekdote, die man auf jeden Fall verlinken sollte. Das machen wir doch. Ja, im Hotel schlägt Data dann vor, dass sie versuchen, sich unter die Gäste zu mischen, um etwas Nützliches zu lernen.
Mhm. Schon klar, hat beim ersten Mal ja auch so gut funktioniert.
Ja, er meint ja so, mit irgendwie kleinen, gezielten Fragen könnte man halt irgendwas rausfinden. Hatte wirklich vorher nicht funktioniert. Wir müssen da schon die richtigen Figuren wahrscheinlich rankommen. Data kehrt dann an den Blackjack-Tisch von vorhin zurück und fragt diesen Texaner, woher er denn kommt und wie er zum Hotel gekommen ist. Und er sagt halt folgerichtig, dass er aus Texas ist und dass er mit dem Auto dahin gefahren ist. Und Data fragt, wo es denn sei, dieses Auto.
Der wahrscheinliche Parkplatz.
Ob er sich das mal anschauen könnte. Wo dieser Mann ein bisschen misstrauisch wird, von wegen, was will der mein Auto sehen? So nicht.
Vor allem versucht er ja immer noch dieses Mädel abzuschleppen.
Ja, genau. Er ist viel mehr beschäftigt damit, irgendwie dieses blonde Dummchen da irgendwie zu bezirzen oder anzugrabbeln.
Also, ja, irgendwie vor allen Dingen.
Ja, und er muss unbedingt helfen, weil sie die ganze Zeit verliert. Ne?
Ja, helfen in Anführungszeichen, weil ich habe so den Eindruck, er will ja, dass sie verliert, damit sie bei ihm im Zimmer übernachten muss oder irgendwie sowas.
Ja, wahrscheinlich. Weil dann hat sie sonst ja gar kein Geld mehr für ein Zimmer. Und das ist dann alles so richtig doof, aber es passt halt zum Roman auch, ne?
Ja.
Sie deckt ihre Karten auf und bittet um Rat, und der Mann rät ihr, eine Karte zu nehmen.
Data sagt,
Ja, Data rät ihr das Gegenteil. Sie nimmt eine Karte und verliert. Dann macht sie sich halt die Sorgen, von wegen, dass sie alles ihr Geld verloren hat, und der Mann tröstet sie. Ja, kannst ja bei mir übernachten, Schätzelein.
Schätzelein.
Genau. Riker sieht dann, wie der stellvertretende Manager mit dem Pagen mitteilt, dass Rita weinend angerufen hat. Und dann kommt dieser sagenwogene Mickey D. durch die Drehtür und geht zu dem Pagen hinüber. Und der sieht auch aus, also dieses Hemd, dieses 80er-Jahre-Hemd mit diesen Dreiecken drauf und alles.
Dieses übergeschwungene Jackett, was er da so über den Schultern hängen hat. Das
sieht alles super schmierig aus und so, ja.
Der könnte irgendwo bei Miami Vice ausgebrochen sein oder sowas.
Ja, ja, bloß Miami Vice auf Wish bestellt.
Genau so.
Eigentlich wäre das der Titel für die Folge, wenn wir Alternativtitel vergeben würden.
Ja.
Der stellvertretende Manager versucht ihnen zu sagen, dass sie sich bitte nach draußen begeben sollen, hier keinen Stress machen sollen. Und interessanterweise hören Troy und Picard im Schnitt dagegen genau diese Zeilen gerade in dem Hörbuch, weil ich mich erst dachte, verfolgen die das mit, was sie da gerade unten hören? Mhm. Oder nein? Es ist exakt einfach die Zeilen, die sie aus dem Hörbuch raushören anscheinend. Und sie nehmen den Dialog halt so auf von dem, was gerade da unten passiert. Also hören sich den an, und die Troy dann auch so, kann sich gar nicht vorstellen, dass Menschen früher so geredet haben. Und Picard weist daraufhin, ja, es ist ein relativ schlechter Roman, kein Mensch hat so geredet. Er kennt sich ja ein bisschen aus mit der Materie, mit seinen Dixon Hill-Sachen, ne? Also, da war sie ja noch nie bei, tatsächlich.
Warum eigentlich nicht?
Nö, da war damals nur die Beverly dabei. Ja, ist auf jeden Fall, als der Page dann zur Tür geht, zieht Mickey D seine Waffe und schießt ihm dann ganz dramatisch in den Rücken und der fällt dann da so
wie
hin.
Ein echter Mann.
Ja, und der geht dieser Mickey D zu dem getöteten Page und sagt ihm, dass es das nicht wert ist, für Rita zu sterben.
Mhm. Und ist auch, aber für sie zu töten.
Aber es wäre wert, für sie zu töten, genau. Und das ist so
richtig,
ja,
schlecht.
Ist richtig schlecht. Picard ist auch direkt mit auf dem Stand, weil er kann Riker direkt sagen, ja, der wird jetzt erschossen, weil ja. Das steht auf Seite 244 und so wird das gleich passieren und deswegen ja, vor lassen wir so alles passieren.
Genau. Ja. Steht vor allen Dingen auch, dass der Mickey D danach das Hotel verlässt, weil der Riker wundert sich ja, dass der nicht wiederkommt sozusagen.
Ja gut, als Romanfigur, ne? Ja, genau.
Kann er das einfach.
Eben. Und
Dann kommt der Geistesblitz.
Ja, Riker fragt mich auch, wie es denn dann weitergeht und ja, so ein bisschen hier und da und dann gibt's halt noch diese ausländischen Besucher, die dieses Hotel für 12,5 Millionen Dollar kaufen und dann nach Hause zurückkehren und dem stellvertretenden Manager die Leitung überlassen.
Jedenfalls plant der Riker erstmal jetzt ein Heist.
Ja, Riker hat jetzt verstanden, wie es funktioniert. Sie kommen da einfach raus, wenn sie die drei sind, die das Hotel kaufen und abhauen können, ne? Genau. Dann gehen sie zum Würfelspiel, zu Craps, wie es im Fachjargon heißt. Das Außenteam geht dann halt an den nächstgelegenen Tisch, an dem auch dieser Texaner und das Mädel vom Blackjack-Spiel sitzen. Und
die hatten keinen Bock mehr auf Blackjack vor allen Dingen.
Wahrscheinlich hat nicht funktioniert, ja.
Genau. Ja, vor allen Dingen finde ich diese Szene, wo der Texaner ja an den Hintern greift, ja, also das würden sie heutzutage auch nicht mehr machen.
Ja, aber es ist genau sein, das ist, ja, ist genau ein Charakter auf jeden Fall.
Ne? Passt voll in das Buch rein, ne? Aber
Ja, zuerst würfelt dann auf jeden Fall die Frau eine 2 und Data.
Snake Eyes.
Genau, und Data erklärt, dass diese nicht erwünscht sind. Genau, Snake Eyes. Sie würfelt dann erneut und hält eine 7.
Auch nicht viel besser.
Die Würfel werden dann an Data weitergegeben, der dann eine 6 erhält. Riker ist verwirrt davon, dass die Wahrscheinlichkeit, eine 6 und eine 7 zu würfeln, ungefähr gleich groß sind, wie Data es halt erklärt. Aber das Ganze halt ein gewisses Maß an Zufall ist und deswegen heißt es ja auch Glücksspiel, ne? Also er würfelt dann, erhält eine 7 und verliert seinen Einsatz.
Mhm. Und der Riker fragt noch so nach dem Motto, ich dachte, wir wollten hier gewinnen.
Ja, genau, aber dieser Texaner ist doch noch relativ zuversichtlich in dieser Hinsicht, dass sie es doch noch schaffen werden und will, dass er nochmal würfelt. Und Data stellt fest, dass die Würfel irgendwie nicht so richtig gewichtet sind. Also sind ein bisschen, haben so einen Drall anscheinend.
Ja, wahrscheinlich sind da Gewichte drin.
Ja, meinst du gezinkt auf jeden Fall.
Es scheint so eine Art von Hotel zu sein, dass da Leute auch noch beschissen werden.
Deswegen kostet auch nur 12,5 Millionen der Bau.
Wahrscheinlich.
Ja, er nimmt die dann in die Hand, die Würfel, und knetet die so ein bisschen vor sich hin, um die irgendwie auszugleichen. Und dann geht Data so richtig in seinen Spielermodus, von wegen Mutti braucht ein paar neue Schuhe, so in etwa.
Ja,
ne?
Genau.
Und würfelt dann auch wirklich sehr gekonnt, auch und sehr
aus
erfolgreich.
Aus der flachen Hand heraus.
Ne? Ja, so richtig gut und schnippst danach noch so und ist ja voll in seinem Metier anscheinend, also hat er was für übrig. Und ja, haben eine richtig gute Glückssträhne, sehr zur Freude auch von diesem Mädchen da und diesem Texaner. Riker berichtet dann an Picard, dass sie sehr viel Glück hatten und Picard wiederum sagt, dass sich diese Investoren außerordentlich großzügig gezeigt haben und deswegen...
Flamboyantly generous.
Ja, genau. Und sie sollten halt auch an die Hotelgäste von ihrem Gewinn was abgeben und so. Und deswegen besteht Riker darauf, dass sie den gesamten Gewinn von 12,3 Millionen Dollar setzen und nicht nur irgendwie so eine abgeknapste Summe, die der Data da setzen wollte. Ich glaube, 700.000 Dollar, um auf die 12,5 zu kommen oder sowas.
Ja.
Diesen Texaner ist es doch ein bisschen zu haarig, da jetzt noch mitzugehen. Und deswegen wettet er gegen die, weil er meint, diese Glückssträhne kann nicht noch weitergehen. Auch wenn Data sagt, nö, das wird schon funktionieren. Sollten besser auf mich hören.
Ich habe ein paar Kategorien, habe ich.
Genau. Dann würfelt Data nochmal und gewinnt. Dann beschwert sich dieser Texas-Typ bei Data. Er habe ja gewusst, dass der Wurf zugunsten von Data ausfallen würde. Und Data sagt halt, er habe versucht, ihn zu warnen. Ne? Also, ja, und sie gewinnen dann.
Ja, nicht.
Ja, sie gewinnen dann so rund 24 Millionen, womit sie dann halt die Bank des Casinos gesprengt haben. Woraufhin dann Riker sagt, ja, dann tun sie mal 12,5 Millionen zurück. Wir kaufen das Hotel und den Rest können sie ja an die Gäste und an die Mitarbeiter verteilen. Damit haben sie halt ihre Rolle erfüllt als die ausländischen Investoren. Und statt auf dem Drink zu bleiben, geben sich dann halt wieder zurück zur Drehtür und lassen die da weiter spielen und werden zurück zum Schiff gebeamt.
Ja.
Wo der Riker dann nochmal zum Picard geht, in den Bereitschaftsraum, und immer noch ist es ein Rätsel, wie das Schiff da hingekommen ist,
ja,
warum dieses Casino da gebaut worden ist oder warum dieser Colonel da hingebracht worden ist. Aber manche Rätsel sind halt so unlösbar wie angeblich Fermats letzter Satz. Schlechte Prämisse, ja. 5 years later.
Genau, ganz genau das. Ich weiß nicht.
Ja, dann gehen wir durch die Nachbesprechung. Permission to speak candidly, sir.
Das Problem, das Problem, also ich sehe, was sie ja machen wollten in dieser Folge. Das Problem, ja, ist nur, dass das schlechte Buch aufs Drehbuch abgefärbt hat. Das,
ja,
ist einfach schlecht. Das, also, ist einfach nur schlecht.
Ja, ich habe diese Folge auch schon ewig, ich habe die, glaube ich, vielleicht habe ich die sogar nur einmal gesehen, als die irgendwann, ja, im Fernsehen lief, weil ich da auch zu Recht wählerisch war, was das anging. Also ich guckte mir auch nicht jede Folge an, wenn das damals im, ja, Fernsehen lief, in der Wiederholung. Ich muss jetzt mal sagen, ich fand sie jetzt nicht langweilig.
Das ist wahr.
Die Story war völlig hanebüchen, surreal.
Mhm. Ja.
Ist für, ja, Star Trek,
so kann man das,
eher so, ist nicht so mein Metier, wenn da sowas Unlogisches passiert. Also,
ja,
warum sollten die so ein Hotel gebaut haben? Wie soll das funktioniert haben? Ich meine, woher sollen die Informationen dafür gehabt haben? Aus ein paar, ja, Seiten Text.
Warum haben die vor allen Dingen da dieses Hotel gebaut? Weil,
ja,
das ist ja nur wirklich ein Planet, der irgendwo am Arsch der Welt ist und offensichtlich, ja, auch nicht unbedingt bewohnbar. Was müssen das für Aliens gewesen sein, die gedacht haben, oh, das ist der perfekte Planet, um da dieses Hotel hinzustellen?
Ja.
Hä?
Es ist so, insgesamt finde ich, ist es kein tolles Szenario und es, nee, wird ja auch nichts aufgelöst. Es ist einfach nur so ein Mysterium. Und dann ist es auch noch ein Aufguss, ein bisschen von einem alten TOS-Folge, wo es auch schon mal sowas gab, wo eine Welt aus einem Buch geschaffen worden ist. Also so, ja, viel dazu. Andererseits, also ich fand die Folge jetzt nicht abgrundtief schlecht.
Nee, also ich gibt schlechtere Folgen. Ich möchte doch mal auf die letzte dieser Staffel hinweisen.
Ja, gerne auch zweimal in einer Folge.
Ja, ich habe es irgendwann mal vergessen deshalb.
Ja, es ist so, ja, wie soll man sagen? Man sieht, dass sie sich viel Mühe gemacht haben mit dem, ja, Kulissenbau. Du hast viele Extras. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass sie doch relativ knapp bei Kasse waren, so viel dafür bezahlen. Ja. Also sie haben mit wenig anscheinend auch viel gemacht, so wie ich rausgelesen habe aus den Berichten. Also dieses Hotel da zu bauen, also das wirklich aussieht wie ein Hotel. Es war wirklich, wohl nicht, ja, einfach mit dem begrenzten Budget.
Eine meiner Fragen, das ist also tatsächlich Kulisse und das,
ja,
ist, die,
ja,
haben nicht sich irgendein Hotel, nee, oder irgendein anderes Gebäude gesucht, das haben sie so aufgehübscht. Also es ist tatsächlich.
Nee, okay, das ist schon wirklich nur Kulisse. Also storytechnisch, ich meine, die Story in der Story kann man ja mal vernachlässigen, die ist halt blöd, aber diese ganze Story ist halt komisch geworden und das ist auch so ein Ding, da ist auch wieder so, was im Hintergrund gelaufen ist, dieser Autor, dieser Tracy Tormé, hatte diese Geschichte vorgeschlagen. Aber,
okay,
sein Drehbuch war wohl auch noch ganz anders. Es hatte er schon für die erste Staffel vorgeschlagen, da haben sie es aber nicht gemacht. Und dann haben sie es in der zweiten Staffel gemacht, aber es wurde dann anscheinend völlig umgeschrieben, sodass er sich raus hat, also seinen Namen nicht mehr erwähnt hat als Autor.
Okay.
Er läuft nämlich dann nur noch als unter dem Pseudonym Keith Mills, um auch gegen die Neufassung durch Maurice Hurley, wer sonst, zu protestieren. Und Hurley lehnt halt den Surrealismus in der Originalstory ab. Vielleicht wäre es halt sogar interessanter gewesen, wenn es, ja, ein bisschen noch anders, noch surrealer gewesen, also wenn es wirklich ein bisschen mehr Twin Peaks gewesen wäre oder,
ja,
sowas.
Oder mehr Akte X oder so vielleicht, ich weiß,
ja,
es nicht.
Ja, genau. Und ja, er behauptete halt, Tormés Prämisse sei zu sehr von dieser alten Folge auch abgeleitet.
Mhm.
Und sie haben es halt so umgeschrieben, dass Tormé so unzufrieden damit war. Also er hatte sich das durchgelesen, hat er wirklich Schüttelfrost bekommen, weil das so furchtbar war. Also was gar nichts mit dem zu tun hatte, was er anscheinend geschrieben hatte. Und obwohl alle Darsteller und die Crew und selbst die Sekretärin haben ihm immer gesagt, wie gut ihnen der Entwurf gefallen hat und was bloß passiert ist, war beim Umschreiben. Ne?
Ja.
Ja, es ist also.
Ja, das frage ich mich auch, wenn,
ja,
ich das so höre.
Das gab also schon einen ziemlich großen Streit und das hat auch dazu geführt, dass Tracy Tormé dann auch aus dem aktiven Dienst dann irgendwann ausschied und dann nur noch als kreativer Berater mitgearbeitet hat und dann, glaube ich, nur, ja, eine Folge, Manhunt, hat er noch irgendwie mit zu tun gehabt. Und dann haben sie sich aber auch wieder verkracht und dann ist er auch endgültig raus gewesen. Also es war wieder im Hintergrund, ist die nicht die interessantere Geschichte, ist hinter den Kulissen passiert.
Ich glaube es auch, ja.
Ja. Ja, also ich finde es schwierig. Also es ist, man merkt der Folge an, dass sie verstümmelt worden ist wahrscheinlich. Und,
ja, das ist für mich irgendwie, also das ist auch so mein Eindruck. Es ist, einerseits ist die schlimmer, als ich mich erinnert habe, aber andererseits ist sie auch besser, als ich mich daran erinnert habe.
Deswegen, ich habe mich auch das Gefühl gehabt, ich fand die jetzt gar nicht so übel fürs Angucken. Aber es ist halt, die Story ist halt total hanebüchen. Ja,
das ist ja, also für diese wissenschaftliche Teils am Anfang, die haben mich schon so völlig aus der Bahn geworfen. Das ist so.
Ja, teilweise das nicht richtige Einordnen von Einheiten und physikalischen Begebenheiten. Dann Dinge, die man nicht beeinflussen kann, weil sie einfach veraltet sind, schnell veraltet sind. Naja, da kannst du nichts machen. Aber so insgesamt. Also
die Story ist halt, wie du sagst, so ein bisschen meh. Also wie ich sagte, also ich habe den Eindruck, die Story aus dem Buch hat halt auf das Drehbuch abgefärbt.
Ja.
Das ist irgendwie.
Das ist so, ja.
Ja, ich weiß nicht, die Charaktere, die da rumlaufen, sind halt alle irgendwie, die sind so, die sind halt so eindimensional angelegt. Das ist halt in dem Buch, ist das halt offensichtlich so. Aber dadurch kann die eigentlichen Hauptcharaktere der Folge halt auch nicht mit denen anständig interagieren, weil die immer nur, die machen halt ihr Ding.
Naja, also eigentlich hat echt, aber im Grunde ist es eigentlich mal wieder eine, das einzig Gute ist eigentlich so Data, finde ich. Data macht eigentlich so wieder eine gute Figur, so wie er spielt und also
der hat auf jeden Fall Spaß gehabt.
Spielt. Ja, genau.
Also, der Riker sieht so aus, als hätte er auch Spaß gehabt. Ich meine, bei Worf, dem sieht man das nicht an, aber der hat wahrscheinlich auch rumgealbert. Ich meine, wir kennen ja die
kann
Storys,
ja auch durchaus
so
sein.
Erzählen.
Ich meine, du hast viele Leute am Set, du kannst auch da irgendwie mehr interagieren, also in der realen Welt, nicht in der Verhandlung, aber wer weiß, vielleicht, ich meine, kann gut sein, da habe ich jetzt auch gar keine Informationen zu gefunden, vielleicht hat denen das sogar irgendwie Spaß gemacht, aber boah.
Ja, es gibt halt auch Szenen, wo ich sage, oh, das war ja witzig. Also ist jetzt gar nicht mal so, dass das irgendwie die ganze Zeit nur so dröge daherkommt, sondern das sind ja wirklich Szenen dabei, wo ich sage, haha, guck mal, das war ja jetzt, ne? So machen wir das also. Aber so im Ganzen und Großen und Ganzen ist das alles irgendwie.
Ja, man weiß es nicht, ne? Das ist, also wenn ich jetzt, also sollen wir schon mal in die Bewertung gehen? Also.
Ja, es gibt halt nicht viel mehr dazu zu sagen, ne? Weil das ist ja auch so eine Folge, die halt nur in diesem Hotel spielt. Die 5 Szenen, die wir auf der Enterprise haben, kann man mal unter den Tisch fallen lassen.
Ja, zumal ist ja nicht viel. 2 Szenen davon voll gleichen, wie Picard da rumstromert und immer fragt, haben wir jetzt eigentlich Kontakt? Haben wir jetzt nicht einen Kontakt?
Ja.
Das ist so.
Ja, das ist irgendwie so, ich habe so den Eindruck, dass die auch die Crew praktisch wirklich zweigeteilt haben. Die haben das, hätten das an 2 unterschiedlichen Tagen oder Wochen oder Jahren drehen können und nachher zusammenschneiden können und es wäre keinem aufgefallen. Also die hätten gar nicht gleichzeitig da sein müssen.
Ja, es ist auf jeden Fall möglich, ja. Habe ich aber auch keine Informationen zu, aber ja.
So nach dem Motto, die einen drehen schon mal die nächste Folge.
Ich meine, gut, da sind. Die Pulaski haben sie einfach später noch irgendwo hinterher geschoben. Hier, komm, setz dich mal hin, sag einmal, ich kann euch auftauen. Und dann
ja, ganz genau. Ja, gut, den Eindruck habe ich ja mittlerweile wirklich, dass sie die Pulaski eigentlich nur einen einzigen Tag am Set hatten.
Für alles Drehbücher,
die hat ihre Sachen eingesprochen und ist weg gewesen.
Ja, ja. Die verändert ja auch nie ihre Frisur in der ganzen Zeit. Wahrscheinlich ist wirklich alles an einem Tag entstanden, was sie gemacht hat.
Voll die Verschwörungstheorie hier.
Kate Mulgrew hat nur einen Tag für Star Trek gearbeitet.
Ganz genau.
Ich kann es beweisen.
Ganz genau.
Schaut euch ihre Haare an. Wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, wie immer.
Ich mach mal.
Insgesamt. Ja, ein paar
Mal
soll
ich mal machen?
Weil ich.
Ich kann nur, ich sag 5.
Ich auch.
5,5.
Fünf? Ach, doch so viel?
Ich weiß es nicht.
Nee, war 5. Also mit Anfangs 4 habe ich mich hier aufgeschrieben, weil.
Okay.
Weil es holt mich nicht ab, das ist das Problem. Also es ist einfach.
Ich gebe ihm den extra Punkt dafür, dass ich so viel Mühe gegeben habe mit der Kulisse.
Ja. Und gut, das würde ich einsehen, aber ansonsten ist es halt. Es ist eine Folge, die man tatsächlich, wie du sagst, auch mal durchaus überspringen kann.
Die ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang übersprungen habe.
Ja, aber weil es hilft auch dem Character-Building der Leute nicht. Also diese Folge hat keine bleibenden Folgen, würde ich mal so sagen. Ne?
Das ist Spaß richtig, aber mal abgesehen von, dass sie doch noch sehr episodisch sind, ist diese Folge wirklich sehr weit raus davon. Ja, das ist wahr.
Ja, wir lernen halt nochmal, wir sehen nochmal, dass der Data gerne irgendwelche Glücksspiele macht, aber das wussten wir ja mittlerweile schon.
Richtig, ja. Ja, keine Ahnung. Es ist, wie es ist.
Es stört mich, also was mich am meisten stört, ist tatsächlich diese eine Szene, wo ich sage, die haben sie davor geschnitten. Die hätte ja eigentlich 2 Minuten später sein müssen.
Das ist ein Stilistisch.
Macht diesen ganzen Spannungsbogen kaputt, finde
ich. Das und der Schnitt, der mir bei der Drehtür fehlte.
Ja.
Das ist auch
sowas.
Ja, genau.
So diese Details wieder, meinst du? Wo ja andere Leute sagen, ach, das ist Nitpicking, das ist ja.
Nee, das ist so, das sind so Dinger, das hätte man besser machen können. Wo ich dann auch das Gefühl hatte, dass sie vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit hinter auch im Schnitt hatten und dass vielleicht wirklich dann auch da irgendwas passiert ist, was nicht richtig gut war.
Ja. Aber wenn du sagst, es liegt vielleicht auch daran, dass sie das Drehbuch irgendwie 3-mal verwurstet haben.
Es ist alles möglich verstümmelt worden anscheinend, ja. Es ist nicht so.
Wer hatte Regie geführt? Vielleicht kann man da noch eine Schuld suchen.
Cliff Bowl.
Mhm. Okay.
Der hat auch
sagt
gesagt,
auch nicht direkt was.
Ja, der hat auch gesagt, dass sie halt auch Budgetprobleme hatten und Folge halt auch sehr unter den Budgetsituationen gelitten hat und auch drastisch gekürzt wurde.
Ja, wahrscheinlich war das Geld für die Kulissen war schon alles drauf gegangen.
Ja, und er sagt auch selber, dass es für ihn eine sehr klaustrophobische Folge ist. Aber am Ende haben sie halt aus dem Nichts dieses Vegas-Set gebaut und das hat sie nochmal ganz schön rausgeholt, wie ich auch finde.
Also ein Set ist nicht, also gut, heutzutage würde das natürlich alles ganz anders aussehen, aber für damals und für das Budget, was sie da hatten, ich meine, es ist die zweite Staffel, da hatten sie ja noch nicht wirklich viel Geld.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, also das kann man erstmal so stehen lassen. Also wir wissen, sie hatten Geldprobleme, der Schnitt hat nicht so richtig gut geklappt und die Story war auch eher verstümmelt. So. Das ist ein unglücklicher Unfall eines Güterwaggons voller Chemikalien.
Ja, ganz genau.
Nun ja.
Mein Gott, wir sind alle verstrahlt.
Ja, ich hoffe, diese Folge hat uns nicht so zynisch gemacht, aber naja.
Nee. Was kommt als nächstes?
Als nächstes kommt Die Zukunft schweigt. Times Squared. Die USS Enterprise entdeckt einen Föderationsshuttle mit einem bewusstlosen Picard. Es kommt 6 Stunden aus der Zukunft. Solche Folgen mag ich ja. Ich kann mich aber auch nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich glaube, diese Folge ist verwirrend. Sagen wir es vorsichtig.
Also, alles mit Zeit ist verwirrend.
Ja, aber wenn ich mich recht daran zurückerinnere, fand ich die damals auch ziemlich doof, weil die irgendwie so, die hat mich mit so diesem Gefühl zurückgelassen. Ja, und jetzt?
Na, da bin ich ja mal gespannt, wie wir das nächste Woche besprechen.
Da bin ich auch gespannt.
Ja, und damit danke ich dir erstmal für diese Besprechung dieser absurden Folge.
Dieser wirklich absurden Folge.
Den lieben Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, sagt ihr mal, was ihr davon haltet.
Mhm. Würde mich interessieren.
Kommt gut durch den Tag, behaltet euren Job. Und wir hören uns dann voraussichtlich nächste Woche, frühestens Montag, wieder. Bis dahin.
Okay. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Boldly Pod. Star Trek in Review. Transfer complete.